Jeff Mills mit Robot Replica auf Flux FM am Dienstagnachmittag. Ab Donnerstag ist es soweit, vom 21. bis zum 24. Juli findet die große Tresor-Jubiläumssause statt. Der Club der 91 von Dimitri Hegemann, Achim Kohlberger und Johnny Stieler eröffnet wurde, hat in 25 Jahren die Stadt Berlin und auch die Techno-Szene weltweit geprägt. Was am Wochenende geplant ist, das verrät uns an dieser Stelle der Chef des Ganzen. Dimitri Hegemann ist bei mir. Hallo Dimitri, Tachchen.
Hallo, hallo Flux.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Bestens.
Sehr schön. Wir wollen natürlich über das Wochenende sprechen, beziehungsweise über die Feierlichkeiten, die am Donnerstag ja schon losgehen. Bevor wir das machen, möchte ich aber einen Blick zurückwagen ins Jahr 91, als die ersten Tresorpartys eben in jenem Jahr stattfanden. War dir mit Sicherheit klar, dass da was Relevantes passiert in deinem Laden, dass das Projekt Tresor aber ganze 25 Jahre lang die Szene der Stadt und die Techno-Gemeinde weltweit mitprägen würde? War dir das damals schon bewusst? Konntest du das ahnen damals, als das losging?
Nein, das konnten wir nicht ahnen. Das wussten wir auch nicht. Unser Vertrag war ja auch nur für 3 Monate abgeschlossen. Und wir dachten, vielleicht ist es ja auch nur so. Wir wussten nicht, ob es nur eine Modeerscheinung ist oder ob es weitergehen wird. Aber wir haben da gar nicht groß gerechnet. Wir haben die Türen geöffnet, alle rein, los ging's.
Erinnerst du dich noch gut an diese ersten Partys? Denn das Ganze war ja eine sehr spezielle Zeit, kurz nach dem Mauerfall. Es gab plötzlich eine neue Welt im Prinzip, in der man umherspazieren konnte, gerade für die Leute aus dem Osten. Es gab eine neue Musik, die vorher so groß noch nicht war. Wie war das für dich?
Also es war eine unglaubliche Euphorie in der Stadt, das muss man erstmal festhalten. Nur diese Euphorie begünstigte großartige Ideen und wir waren auch entschlossen, eigentlich jetzt irgendwo einen Raum zu finden, weil die Stadt war ja jetzt doppelt so groß und überall gab's Leerraum. Wir hatten noch nichts gefunden, wir hatten vorher in West-Berlin schon mit dem UFO-Club begonnen, aber jetzt, damit war Schluss. Das war übrigens genau hier in diesem Hause. Hier,
wo der UFO-Club?
Ja, Köpi 6, aber
über Quatsch.
Den Über den geheimen Hintergang konnte man über die Fühlstraße dann diesen Keller finden.
Ah.
Und das war natürlich zu unruhig, das ging nicht. Also wir haben dann diesen Tresor gefunden und dann ging es auch wirklich gleich los. Und das, wenn man zurückschaut, hatte dieser Tresor natürlich auch aus heutiger Sicht und damals auch schon eine unglaubliche Symbolkraft.
Ja.
Weil nicht nur irgendwelche Wessis da was machen, sondern es war im Grunde ein Start auch einer neuen musikalischen Generation, wo bestehend aus den Kids von Ost- und West-Berlin, dieses Ost-West-Thema wurde da schon, das Zusammenkommen wurde da schon erfahren, wo und auch die Lage des Ortes.
Ja.
Und der lag ja genau dort am Leipziger Platz, eigentlich auch in einer Gegend, wo selbst Ostbürger keinen Zugang hatten.
Ja.
Und lag jetzt im Grunde seit 45 Jahren im Schlaf und er wurde dann wach geküsst mit diesem harten Sound. Er war in so einer alten Stahlkammer dieses Department Stores, dieses Wertheim-Gebäudes. Das war so groß, muss man sich vorstellen, so wie Lafayette oder wo. Das ist eines der größten Häuser in Europa. Das wurde leider weggebombt in den 50ern und der Keller blieb. Und dieser Fund war natürlich eine echte Sensation. Und diese Kraft, diese Energie dieses Raumes. So, als ich dann das erste Mal betrat, da war mir klar, hier wird was ganz Großartiges passieren, obwohl alles verrostet war, Luft war alt, alles war komisch, merkwürdig, aber es war magisch.
Magisch. Ein Punkt, der den Tresor zu einem magischen Ort machte, war ja eben auch das Aussehen dieses Ortes, die Lage natürlich und dann vielleicht auch ein bisschen, dass die Räumlichkeiten ein bisschen das Genre, das Techno-Genre fast schon wiedergespiegelt haben. Es war reduziert im Prinzip aufs Wesentliche, ja. Da war nichts viel mit harmonischer Information im Tresor. Auch das Licht, was ihr benutzt habt, bestand ja im Prinzip nur aus Strobos. Da war auch nichts mit den bunten Disco-Lichtchen, die ein paar Jahre vorher noch modern gewesen sind.
Ja, eine rote Lampe brannte draußen noch. Also man muss sich ja auch vorstellen, man war da auch wirklich schwach auf der Brust, auch wirtschaftlich und so weiter. Und das kam dieser ganzen Bewegung ja entgegen. Also ein Stroboskop reichte, eine schwere Nebelmaschine und ein gutes Soundsystem. Zu dieser Zeit wurde viel Acid Jazz gespielt. Wir hatten also im oberen Bereich Globus, wurde am Anfang sehr viel Acid Jazz und Norman Jay, Charles Peterson gespielt. Und unten Techno. Also wir wussten auch gar nicht, ob das jetzt schon Techno ist oder doch nicht. Oder ob das so eine Mischform ist zwischen so Industrial EBM und ja. Hausmusik wurde nicht so großartig gefeiert. Es war mehr so der Techno aus Detroit, die zweite Generation, ja. Das instrumentale Thema. Ja. Hier Underground Resistance, Jeff Mills hast du schon gespielt, Robert Hood und Blake Baxter. Das war eigentlich das, was die Leute wollten, wo die Ja zu sagten und was im Grunde dann auch neu war. Neu war auf jeden Fall, dass länger gefeiert worden ist.
Ja.
Das kannte ich eigentlich auch noch nicht so. Man kannte das so, ja gut, also die Konzerte in West-Berlin, die hörten dann auch irgendwann auf, dann ging man mal in eine Kneipe oder so. Aber diese Partys, dass die jetzt bis 10 Uhr, 12 Uhr morgens oder dann ging es noch weiter. Ja. Und teilweise 36 Stunden Techno, was heute ja auch schon salonfähig ist. Das war eine absolute Novität damals. Und das hat auch irgendwie so ein neues Gefühl, also so eine Art Togetherness hervorgebracht worden. Man muss sagen, also die reine Musik hat diesen Umschwung nicht gebracht. Es war das Zusammenwirken dieser Räume, dieser Ruinen, dieser unfertigen, fantastischen Räume, dann diese Energie und dann das Dunkle auf jeden Fall und die Nacht.
Was ich faszinierend finde, ist, dass man als der reduzierte Instrumental-Techno so zu laufen begann, im wahrsten Sinne des Wortes, in den späten 80ern, da konnte man ja durchaus von so einer musikalischen Revolution sprechen. Also diese Reduktion aufs wirklich, wirklich Allerwesentlichste, die war so radikal vorher weder gedacht noch komponiert worden. Und dann schien die aber gleichzeitig stattzufinden in verschiedensten Städten auf der ganzen Welt. Also in Detroit, das muss man definitiv sagen, wurde das miterfunden. Dann gab es aber in Deutschland zumindest zwei Städte, die sich auch damit gerühmt haben, Techno erfunden zu haben, nämlich Frankfurt und Berlin. Woran liegt es, dass diese Idee gleichzeitig stattgefunden zu haben scheint in den verschiedenen Städten, in den verschiedenen Metropolen in dieser Welt?
Also das war ein Zusammenwirken verschiedener Zufälle, so erkläre ich mir das. Zum Beispiel in Detroit ist das nie explodiert, das ganze Thema. Und weißt du, woran das lag? Das lag daran, dass die eine Sperrstunde haben. Mhm. Weißt du, 1:30 Uhr das letzte Bier. Stell dir das mal vor, in Berlin. 1 Uhr das letzte Bier, um 13:30 Uhr stehen wir alle auf der Straße. Hätten wir eine Sperrstunde gehabt, wäre Berlin, hätte sich ganz anders entwickelt. Weil wir wären heute nicht the capital of electronic music, sondern da wären wir alle jetzt, wenn, ich weiß gar nicht, was dann wäre, also dann wären wir alle 2 ins Bett gegangen und dann wäre Schluss gewesen. Mhm. Diese Nighttime, also diese aufgehobene Sperrstunde seit 1949, war das so im Juni 1949, die hat Berlin verändert und hat hier im Grunde auch so ein Epizentrum für Querdenker aufbauen lassen, sich entwickeln lassen und das war der richtige Rahmen für diese Sachen. Also das war perfekt. Das wussten zwar viele nicht, dass das eigentlich eine Gesetzesnovität auch ist. In vielen, vielen Städten gibt's das nicht
mehr. Ja.
Also dass so After-Hours-Partys überhaupt stattfinden konnten. Und das war auch neu. Also in Berlin das Zusammenkommen dieser Mauer, des Mauerfalls, alle Kameras auf Berlin.
Ja.
Dann auch die ersten Anfänge dieser Love Parade waren auch. Dann diese tanzenden Leute auf der Straße, diese Bilder gingen über CNN. Ne? Das änderte auch das Image der Stadt. Also Berlin war plötzlich eine junge Stadt. Ne? Das war auch sehr wesentlich, muss ich sagen. Und dann dieser Rechtsfreiraum für 3-4 Jahre.
Ja.
Ein Geschenk des Herrn.
Ja.
Aber schaut man zurück, muss man feststellen, dass jeder was versuchen konnte und es auch gemacht hat. Aber am Ende des Jahres hat es der Stadt geholfen. Ne? Hätte man gleich mit dem Zeigefinger daneben gestanden, dann hätten die jungen Leute gar nicht experimentiert.
Ja.
So konnten wir experimentieren und als Ergebnis haben wir eine wilde Stadt.
Also war es vielleicht das Ergebnis auch einer experimentierfreudigen Ära in der Geschichte der Musik, dass dieses Genre sich an verschiedenen Orten der Welt durchsetzen konnte?
Ja, ich denke aber auch, das ist ein deutsches Thema auch geworden. Ja. Da gab es eine Geschichte, die geführt weit zurück, denke ich, in den 50er Jahren. Auch unsere Kollegen von Kraftwerk haben so eine Art Rebirth wieder erfahren. Sie werden ja als Halbgötter gefeiert. Ich habe die neulich mal in Detroit erlebt. Das kann man sich nicht vorstellen, weil die Leute, die jungen Studenten wie Warren Atkins und so, die damals schon diese geordneten elektronischen Geräusche hörte, das hat die sehr stark beeinflusst und die haben das versucht zu kopieren. Dann ist aber was anderes dabei rausgekommen, auch nicht schlecht, aber der große Input kam tatsächlich von der deutschen Gruppe Kraftwerk. Ja. Und als sie dann spielten, und die spielten ja nicht sehr oft in Detroit, dachten die früher alles, das wäre ein Roboter.
Und vor allen Dingen war es plötzlich soweit, dass man aus Geräuschen in Anführungszeichen Musik machen konnte. Nicht
ja, wahr? Vor allen Dingen konnte man experimentieren.
Mhm.
Und anfangs der 90er Jahre, das war auch ein interessanter interessant, die kleine Gruppe, die sich da zusammentat in Detroit, und die hatten auch nicht sehr viel Geld, die haben sich die Instrumente ausgetauscht. Mhm. Das war der Grund, also du kriegst meine Drumcomputer, ja, kriegst ein Keyboard dafür. Aha. Der Grund dafür, dass dieser Sound sehr unik ist, immer wiedererkennbar.
Ja.
Also während man hier
da in Deutschland die 808 sehr ging quasi von Nachbar zu Nachbar.
Genau. Ja. So war das. So einfach ist die Erklärung.
Das ist super. Jetzt haben wir Detroit schon 2-3 Mal erwähnt. Das ist für mich schon fast eine von dir abgelieferte Überleitung, denn über Detroit müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Eine Stadt, die dir sehr ans Herzen gewachsen ist über die letzten Jahrzehnte und eine Stadt, die du im Prinzip retten willst mit dem Techno vor dem Verfall. Wie das gedacht ist, das erfahren wir nach nur einem Track, und der kommt von Surgeon. 9 Hours into the Future heißt das Ding. Surgeon auf Flux FM mit 9 Hours into the Future. Ein Stück Musik aus der Vergangenheit, aber im Prinzip in den 90ern schon zeitlos veröffentlicht. Das ist total zeitlos. Unser Mann für elektronische Musik, der Raul Kranz, hat sich sehr gefreut über dieses Liedchen.
Er sollte mal Robert Hood noch spielen.
Ja, Robert Hood haben wir jetzt leider nicht eingeplant. Aber lass uns weiter sprechen über 25 Jahre Tresor und auch über die Veranstaltung, die am Donnerstag losgeht. Eine kleine Marathonparty ist geplant zum 25-jährigen Jubiläum. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Räume gesprochen und über die Tatsache, dass der Tresor als Raum eigentlich diese Reduktion der Musik ganz gut widerspiegelte. Wie wichtig war denn diese Reduktion des Ortes für den Erfolg des Tresors von heute aus betrachtet? Glaubst du, dass das in einem mit rotem Teppich ausgelegten Club hätte funktionieren können?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich sehe immer so diese beiden Welten. Einmal so diese Glamour-Welt mit dem roten Teppich und andererseits die Ruine, wo den High Trash. Und das Format gefällt uns, dazu zählt auch der Tresor. Mhm. Aber durch diese Schließfächer und durch diese unglaublichen Stahltüren, eben sehr imposant, beeindruckend, hat dieser Raum eine große Kraft so auf uns ausgeübt. Also als wir da reinkamen mit dem Feuerzeug, ich vergesse das nie, das war schon mysteriös. Und als wir dann nachher feststellten, wie wir da reingekommen sind, durch welche Türen wir da gegangen sind, da wurde es uns erstmal bewusst, auch als wir die Schließfächer betrachteten, was das für eine Geschichte hat, dieser Raum. Und stellten dann fest, dass es eine jüdische Bank war, jedes Schließfach hatte eine Nummer, jedes Schließfach bedeutet also auch ein Schicksal. Also wir haben, der Raum hatte eine Pause von 40, 50 Jahren hinter sich und jetzt wurde er mit einem neuen Thema belegt. Ich glaube, dass diese Räume, also auch, es gibt ja andere Räume hier in Berlin, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da weniger oder so. Dass dieses Thema Ruine oder diese Transformation von Industrieraum in Technoclub hier in Berlin eine große Schule erlebt hat und auch eine Vorreiterrolle. Viele glauben ja eben aus dem Ausland, die aus dem europäischen Ausland, die kommen dann in den Tresor und denken, das wäre alles so illegal. Weißt du, auch die anderen, das gibt es gar nicht, so einen Underground-Laden, ganz illegal, da ist so ein langer Tunnel, da muss man das durchgehen und das ist echt schräg. Naja, das ist aber nicht so. Also weil diese Form, dieses Amorphe ist dann auch zu einem Design hier erklärt.
Ja.
Das finde ich auch gut. Es ist etwas Unfertiges, was viel zulässt und was uns da also sehr gefallen hat. Und das merkt man auch. Die Leute mögen das. Also ich bin ja der Ansicht, dass der Raum im Grunde, also dass die Beschaffenheit des Raumes 50% des Erfolges ausmacht.
Mhm.
Auch hier dem Raum, wo wir jetzt sind, wir mussten ja leider umziehen in dem Kraftwerk. Ja. Das große Kraftwerk, diese Industriekathedrale, ist ja auch ein Raum, der wo das Atonal-Festival stattfindet.
Ja.
Und ich glaube auch, der Erfolg dieses Festivals ist auch dem Raum, der Wahl des Raumes zu verdanken.
Ja.
Und als Raumforscher bin ich ja ganz stolz auf diese Errungenschaft, endlich das mal zu erleben. Wir haben das ja in den 80er Jahren schon angeschoben, so im SO 36 und
mit dem Atonal-Festival.
Ja, weil es gab keine Räume in West-Berlin.
Ja. Und ich finde, dass ihr da mit dem Kraftwerk ja auch einen super neuen Ort gefunden habt, auch für den Tresor. Denn das ist, gibt Parallelen, die durchaus zu ziehen sind zwischen dem Tresor in der Leipziger oder am Leipziger Platz und dem Kraftwerk hier in der Köpenicker Straße. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, eine Progression des Clubs, die man durchaus nachvollziehen kann und die man vielleicht auch als jemand, der im alten Tresor feiern war und kommt jetzt so zufällig mal in dem neuen vorbei, da kann man sich, glaube ich, auch direkt wieder wohlfühlen. Es ist auf jeden Fall groß und kahl.
Stimmt, und wir haben auch den Geist mitgenommen, sag ich so. Und wir haben alle Schließfächer transportiert, das waren schon Schwerlaster, die da am Berg waren. Aber es ist doch auch so, also wir haben, die Ausgehjahre sind eigentlich im Tresor jünger, zwischen 18 bis 30 ist unser Kernpublikum. Also der Tresor wird nie älter, ich bin älter geworden und die Marke aber auch Tresor, die ist so so international, weißt du? Das ist so eine Weltmarke geworden, die eigentlich auch für diesen Aufbruch, für diesen gemeinsamen Aufbruch steht, der Jugend in diese neue musikalische Zukunft. Und ich glaube auch, dass sie bekannter ist als jeder, der da im Tresor mitwirkt, auch als mich inklusive. Und das finde ich im Großen, das ist, finde ich, echt ein Erfolg, dass das nach 25 Jahren so weitergeht. Es liegt auch daran, dass wir nicht auf jeden Zug aufgesprungen sind und dass das Leben des Tresors auch sehr authentisch ist. Wir sind auch auf die Nase gefallen, alles im Eimer und dann wieder von vorn anfangen. Und dann brach wieder alles zusammen, wie das so im Leben ist, weißt du. Dann hat man mal so einen Kollaps und muss den überwinden, aber es sind auch, die andere Situation ist, dass ich natürlich dann auch die Zügel locker gelassen habe und dass es mich damit beschäftige, dass das Team auch jung ist und dass es bleibt, dass das Team auch versteht, what's all about, weißt du. Und und deshalb bin ich auch ganz dankbar, dass ich so eine tolle Mannschaft da am Start habe.
Wenn man sich die letzten 25 Jahre Techno anguckt, dann hat man beobachten können, wie aus so einem Untergrundgenre eine durchaus marktkompatible Musikrichtung geworden ist. Die wurde auch vereinnahmt von der Werbeindustrie oder von den großen Märkten. Und heutzutage ist sie auch ein wichtiger Teil der Economy, der Stadtwirtschaft in Berlin insbesondere. Jetzt versuchst du diese Stärke, die der Techno ja auch hat, obwohl man trotzdem immer noch undergroundig feiern kann zu so einer Musik, hat der Techno ja diese Stärke bekommen und die versuchst du quasi mitzunehmen nach Detroit, wohin du des Öfteren fährst, um da eine Stadt vielleicht mit dem Techno vor dem Verfall zu retten, die dem Verfall im Prinzip schon, die im Prinzip schon verfallen scheint.
Scheint. Also es ist schon absurd, wo das eine Stadt so viel gute Künstler hat und eine unglaubliche Musikgeschichte von den MC5s bis zu Madonna über Iggy Pop, wo dann Motown natürlich, Eminem, dann Techno. Also es ist White Stripes und es kommen sehr viele Künstler einfach aus Detroit, aber im Bereich Techno gibt es eigentlich keine vernünftige Spielstätte, wo diese Künstler arbeiten. Die kommen alle nach Europa und freuen sich, dass in Berlin so ein Hype für Techno entsteht. Sie werden ja auch vergöttert. Und wenn man sich das genauer betrachtet, weil Räume gibt es da noch bessere als bei uns. Da gibt es leerstehende Kathedralen, Kinos, weißt du, Theatersäle. Alles denkbar. Aber die Stadt leidet darunter, dass sie zu wenig Menschen hat und dass da einfach nicht so gearbeitet werden kann, wie es sein sollte. Und eines der Kernprobleme, ich habe da viel drüber nachgedacht, ist einfach, dass die diese Sperrstunde haben. Ich habe
mit dem Bürgermeister sogar schon drüber geredet.
Ja, ich habe die alle eingeladen. Du. Ich habe da so drei Konferenzen mit einem Team hier aus Berlin gehalten. Wir haben so Entrepreneurs, haben ihre Projekte vorgestellt, was sie in Berlin so machen. Sagen wir mal Republika, wo könnte man auch übertragen nach Detroit, weißt du, so ein IT-Treffen. Oder das Music Board, habe ich mal diese Idee vorgestellt, das könnte auch in Detroit stattfinden. Mhm. Also dass der Staat Geld investiert in Projekte, die dann realisiert werden können, ohne diese Unterstützung nicht, aber am Ende des Jahres die Stadt viel bunter macht. Mhm. Und so verschiedene Projekte, dann ging es weiter und weiter. Also drei größere Konferenzen dort und dann trachten die Politiker nachher. Was erzählt er denn die ganze Zeit da? Dann sagte ich, okay, the proof of the pudding is in the eating, weißt du. Also gucken wir uns die Kiste in Berlin mal an. Alle eingeladen, sind sie gekommen, im August letzten Jahres, 25 Leute, starke Delegation, Investoren, Council Members, also Senatsmitarbeiter, stellvertretender Bürgermeisterin und so weiter. Dann kamen sie an, großer Empfang in der amerikanischen Botschaft und so, es war schon feierlich, ab zu Tim Renner nochmal und dann auch der Kollege von Visit Berlin. Alle haben dann so erzählt, öffne die Nacht, liebe Stadtverantwortlichen, und wir zeigen bei euch mal die Nacht. Dann sind wir mal in die Nacht ausgegangen. Alle Council Members, also die Stadtangestellten, um 4:30 Uhr habe ich die mal angetickt, sag mal, meine Damen, ihr müsstet jetzt eigentlich schon seit 3 Stunden im Bett liegen in Detroit. Das hat sehr viel ausgelöst. Wir waren 3 Tage hier, wir haben darüber gesprochen. Wir hatten auch so eine Konferenz, zum Beispiel, wo auch die Sicherheitsbehörden, also Herr Zuch war das, einer der wichtigsten ja, Verantwortlichen für die Berliner innere Sicherheit.
Ja.
Der sagte dann zum Beispiel, der gab mir so eine Zahl, also es gibt in Berlin 600.000 Fälle, die zur Anzeige gebracht werden und auf alle Nachtclubs, also die Clubs, die also nachts auf sind und auch ja. Bars und so, entfallen, das sind ungefähr 320 solche Ortschaften, entfallen nur 147 Fälle von 600.000.
Ja.
Das ist also minimal, obwohl wir 24 Stunden aufhaben. Da haben die Detroiter erstmal geschluckt, sag ich mal.
Ja.
Da haben wir geschluckt. Und wir basteln jetzt wirklich daran, dass wir vielleicht eine 4AM bekommen in einem bestimmten Bereich, in dem Grand Boulevard, von dem Motormuseum hin bis zur Packard Plant. Das ist eine alte Autofabrik, wo wir eine Art in dieser Autofabrik einen Art Leuchtturm aufbauen. Also diese ganze Straße wollen wir zu einem Music District erklären, da sitzt auch Underground Resistance, so
ja.
Submerged und viele Leute, viele Galerien, so eine Art Art Zone. Und darüber reden wir, also wir reden im September in einer kleinen Konferenz, die heißt The Potential, über die Zusammenarbeit, über Vision, Industrie, also Autoindustrie hilft Kunst, also Techno, Musikindustrie.
Ja.
Und ich erkläre denen, dass die ihren Acid, diese Musikgeschichte, mal ernster nehmen.
Ja.
Da etwas schaffen, weshalb die Leute nach Detroit wiederkommen können.
Ja.
Und da müssen sie einfach, so war es damals in Berlin, als die Sperrstunde aufgehoben worden sind, Menschen von überall hergekommen. Dann ging es los. Dann wurden große Bälle wieder gefeiert. Und dann begann das Filmfestival.
Ja.
Und das sind manchmal so ganz kleine Schritte. Wir brauchen keine Shopping Mall, wir brauchen kein Casino, wir brauchen einfach... Öffne die Nacht, weißt du, und dann kommen sie, die Macher, irgendwas. Ob die jetzt ein philosophisches Quartett aufmachen oder ob die im Grunde einen Club aufmachen oder eine Restauration, aber dann passiert was. Und Detroit hat vor allen Dingen bezahlbaren Raum.
Ja, das glaube ich sofort. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Detroit auch mit dem Wissen um die Berliner Techno-Szene der letzten 25 Jahre ein paar wichtige Schritte machen könnte. Jetzt wollte ich mit dir eigentlich auch noch über das Programm reden, das uns ab Donnerstag erwartet. Da würde ich aber fast sagen, schicken wir die Leute auf Internetseite.
Richtig.
Sollen die sich da mal umgucken unter tresorberlin.com. Es erwartet euch den 25 Jahren entsprechendes Fest. Es gibt viele, viele tolle Künstler auf Ohren. Auch ein paar wichtige Wegbegleiter aus den letzten 25 Jahren Tresorgeschichte. Und wer sich auf tresorberlin.com ausgiebig umgeguckt hat, der kann uns im Anschluss eine Mail schreiben an win@fluxfm.de mit dem Betreff Tresor. Schreibt uns rein, an welchem Tag ihr vorbeikommen wollt. Und mit etwas Glück, und wenn ihr jetzt besonders schnell seid, steht ihr auf der Gästeliste für einen Abend vom 21. oder zwischen dem 21. und dem 24. Juli. Da findet ja die große Tresor-Jubiläumssause statt. 25 Jahre Tresor. Wie gesagt, mehr Infos unter tresorberlin.com. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann schreibt ihr uns eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Tresor. Vergesst nicht, euren Namen mit reinzuschreiben in die E-Mail, damit wir euch auf der Liste packen können. Ihr kriegt von uns dann auch per E-Mail eine Antwort, ob ihr auf der Liste steht. Dimitri, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ich könnte noch ewig weiter deine Storys lauschen.
Ich hätte echt Lust.
Aber wir können uns ja vielleicht nochmal verabreden für den September. Dann können wir so ein Update-Gespräch zum Thema Detroit auch nochmal führen. Das würde mich auch interessieren,
was da
als nächster Move geplant ist.
Super, ja. Genau.
Danke. Dimitri Hegemann war bei mir im Studio, der Erfinder, der Miterfinder des Tresor Clubs und Labels. Merci beaucoup. Viel Spaß am Wochenende. Ciao.
Ich danke dir. Tschüss.